Jakob und Segen. Darum soll es heute Abend gehen und wir schauen mal, wie wir die beiden Begriffe irgendwie zusammenbekommen. Weil ganz leicht finde ich das nicht. Zugegeben, Jakob ist einer der großen Erzväter, der großen Patriarchen. Wie lautet die Überschrift unserer momentanen Predigtreihe? Meilensteine des Alten Testamentes. Da gehört Jakob auch mit dazu. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, je mehr ich mich mit seiner Geschichte beschäftigt habe, umso mehr habe ich mir gedacht, ist nicht so glorreich. Also ich würde nicht mit dieser Geschichte, wäre sie meine, hausieren gehen wollen. Ich würde auch nicht wollen, dass irgendwie 5000 Jahre später Leute in einem Buch immer noch von mir lesen, in einem Buch in der Bibel, in der sie Rat und Tat fürs tägliche Leben, Glaubensvorbilder suchen. Aber so ist es. Jakob und sein Vater Isaak und sein Großvater Abraham, das sind die großen Namen des Alten Testamentes. Sie sind Glaubensvorbilder, sie sind heute noch bekannt und ihr Leben und auch darüber hinaus war tatsächlich gesegnet. Und auch darüber habt ihr euch gerade lebendig ausgetauscht über Segen in eurem Leben. Vielleicht ist es dem einen oder anderen ein bisschen so gegangen, dass er gedacht hat, was soll ich jetzt da groß sagen? Segen, was ist das? Ich kann es gar nicht richtig greifen, was Segen ist. Oder vielleicht hat auch jemand erzählt, was soll ich schon sagen? Bei mir geht alles den Bach runter, ständig gibt es Zoff, Probleme. Bei mir ist im Leben nichts von Segen zu sehen oder zu spüren. Aber die meisten haben sich sehr angeregt unterhalten und vielleicht habt ihr euch auch aus Verlegenheit heraus einfach von guten Dingen berichtet. Von Dingen, die gut laufen, gut gelaufen sind in eurem Leben. Und genau das ist Segen auch. Gutes, das einem widerfährt. Gutes, das einem bei vielen Gelegenheiten zugesprochen wird. Wir wünschen uns alles Gute und Gottes Segen zum Geburtstag. Wir hören Gottes Segen am Ende eines Gottesdienstes. Die Engländer, die wünschen sich Gottes Segen, nachdem sie genossen haben, genießt haben, ihr wisst schon. Oder zu bestimmten Lebenswendepunkten wie Geburt, Heirat, Konfirmation, überall da suchen wir im Besonderen Gottes Segen und lassen uns Segen zusprechen, Segen wünschen. Vom lateinischen Wort benedicere, Gutes sagen, Gutes über jemanden aussprechen, Gutes zu jemanden sprechen. Das ist Segnen, das ist Segen. Und Segen ist viel mehr als dieser fromme Wunsch, dass man jemandem was Gutes wünscht. Segen, das ist ein Machtwort. Und das sehen wir ganz besonders leicht auch an den Personen des Alten Testamentes. Und wir nehmen mal als Beispiel gerade, bevor wir richtig in die Geschichte einsteigen, Jakob und auch sein Vater und sein Großvater, Isaak und Abraham. Denen ging's gut. Denen ging es gut, die hatten große Viehherden, die Zucht gelang, die Tiere gediehen gut, die hatten Ackerland, Weideland, die hatten Knechte und Mägde und die wurden viele Leute, die zu ihnen gehört haben. Die hatten Macht und die hatten Einfluss. Ihnen ging es gut, sogar so gut, dass man sich gerne mit ihnen verbündet hat. Aus Angst, dass sie einem auch nichts tun und weil man von ihrem Segen auch etwas abhaben wollte. Ein sehr sichtbarer, sehr materieller, leiblicher Segen. Auch. Aber auch der Schutz, den Gott zugesagt hat, war mit ihnen. Es gab immer mal wieder benachbarte Völker und Stämme, die gegen sie angehen wollten. Mal mehr oder weniger berechtigt, mal auch nicht, vollkommen egal. Gott hat sie beschützt und bewahrt. Und Jakob, Isaak und Abraham, die starben alle lebenssatt und alt und in dem Bewusstsein, dass Gott mit ihnen war. Das ist Segen. Gott mit uns. Und das war eben dort auch ganz praktisch, sehr einfach zu sehen. Heutzutage ist das nicht mehr ganz so klar. Und auch schon zu Zeiten des Neuen Testamentes, da haben wir diesen Segen, den sehen wir weniger stark in diesen materiellen Dingen, in diesem leiblichen und materiellen Wohlergehen. Auch das ist möglich. Vielleicht bist du hier und fühlst dich rundum gesegnet. Bist materiell einfach gut gestellt, gut ausgesorgt. Freu dich dran, sei dankbar, gib anderen was ab und pass auf, dass dieser Segen dir nicht zum Fluch wird. Vielmehr ist es aber heute und auch zu Jesu-Zeiten schon so, dass Segen etwas ist in mehr geistiger Zuspruch und vor allem in seiner wichtigsten Bedeutung, nämlich die Gemeinschaft mit Gott. Da möchte ich kurz hängen bleiben bei dieser Gemeinschaft mit Gott, weil ich finde, das klingt für uns so oft nach gar nichts Besonderem. Das scheint für uns so klar zu sein, Gemeinschaft mit Gott zu haben, Gottesdienst feiern, klar. Wenn wir Sünde begehen, dann können wir, Jesus sei Dank, zu ihm kommen und um Vergebung bitten. Natürlich. Und nichts kann uns aus seiner Hand reißen, lesen wir in Römer 8. Logisch. Ich glaube, wir sind da in diesem Selbstverständnis ein bisschen verwöhnt. Für uns scheint es alles so selbstverständlich und es ist ja auch wahr. Es ist ja auch richtig. Es ist richtig, dass Jesus ganz unwiderruflich für uns die Gemeinschaft mit Gott hergestellt hat. Und ich zitiere mal aus dem Galaterbrief. Da heißt es, Jesus ist für uns gestorben, damit der Segen Abrahams unter die Heiden komme in Christus Jesus. Der Segen Abrahams unter die Heiden in Christus Jesus. Und damit sind wir wieder bei Abraham. Damit sind wir jetzt gerade in der Zeit, wo wir heute nochmal genauer hingucken wollen. Und ich kann euch auch nur mal empfehlen, versucht euch das mal ein bisschen durchzudenken, an welchem Punkt das Ganze angesetzt hat. Wie hat das angefangen, diese Gemeinschaft mit Gott, dieses Wiederversöhntsein mit Gott, Abrahams Zeiten. Zu Abraham, als Abraham gelebt hat, da war die Menschheitsgeschichte noch nicht sehr alt. Das ist nicht lange her, dass Noah und die Sintflut passiert ist. Und es ist nicht lange her und schon sind wir zurück bei Adam und Eva und dem Rausschmiss aus dem Garten Eden. Eine kurze Zeit der Menschheitsgeschichte, wo schon viel Leid passiert ist und die gekennzeichnet war von der Trennung zwischen Gott und den Menschen. Und jetzt Abraham. Was passiert hier bei Abraham? Hier wendet sich Gott den Menschen wieder zu. Abraham schlägt hier wieder ein ganz neues Kapitel auf und stellt sich ganz neu zu den Menschen zu, indem er über Abraham eine Verheißung ausspricht. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Merkt euch das, du sollst ein Segen sein. Ich gehe da nicht nochmal drauf ein, aber schreibt euch das in euren Hinterkopf. Den Segen, den wir erhalten, den wollen wir weitergeben. Du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und fluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Diese Verheißung, die zieht sich durch die folgenden Generationen und dieser Segen, der Abraham zugesprochen wurde. Bis heute. Der ist sichtbar. Wir können den sehen. Wir sehen manchmal sogar so viel, dass wir etwas übersehen, dass etwas untergeht, was wir uns vielleicht lieber hätten merken sollen, was wir uns hätten bewahren sollen in unserem Herzen. Wir hören so viel Gottes Wort, wir hören so viele Predigten. Wir gehen in Gottesdienst und wir erleben es, Gott sei Dank, so oft, dass Gott sich lebendig zeigt in den Gottesdiensten, dass er spricht, dass Bilder weitergegeben werden, Eindrücke, Worte, es werden sogar Menschen geheilt. Alles Mögliche passiert. Gott ist da, Gott ist lebendig und er spricht heute in unser Leben rein, immer wieder, in verschiedenen Situationen. Und es ist auch ganz leicht für uns heute, sogar vom anderen Ende der Welt mitzukriegen, was es da für gute Dinge gibt. Nicht nur all die negativen Dinge aus den Schlagzeilen, die gibt es natürlich auch, sondern auch den Segen, der wirklich bis an die Enden der Welt reicht. Das können wir heute sehen, wie gut, dass Gott zu seinem Wort steht. Wie gut. Seine Verheißung hat Gott natürlich auch Abrahams Sohn, dem Isaak, zugesprochen. Und auch wenn der Mensch vergisst oder zweifelt oder meint, selbst Hand anlegen zu müssen, damit das gelingt, was Gott sich vorgenommen hat, wie wir es im Leben vom Jakob gleich sehen werden, Gott ist treu. Und er spricht zu Isaak auch, und ich will mit dir sein und dich segnen. Ich will deine Nachkommen mehren wie die Sterne am Himmel. Durch dein Geschlecht werden alle Völker auf Erden gesegnet werden. Also noch einmal der Zuspruch an die nächste Generation. Und jetzt zu Jakob. Jakob ist der Nächste in dieser Segenslinie, mit dem Gott seine Verheißung verwirklichen will. Also schauen wir mal auf Jakobs Leben. Hier sehen wir seine Mutter Rebekka. Die Rebekka ist schwanger und in ihrem Bauch sind die Zwillinge Esau und Jakob. Die Schwangerschaft ist beschwerlich, so lesen wir. Und Gott erklärte Rebekka Folgendes. Zwei Völker sind in deinem Leibe und ein Volk wird dem anderen überlegen sein. Und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Der Ältere wird dem Jüngeren dienen, so spricht Gott. Das ist also schon die Verheißung, die über Jakobs und Esaus Leben stehen, noch bevor sie geboren werden. Und hier haben wir sie, die Zwillinge, und sie könnten unterschiedlicher kaum sein. Wir haben zum einen den Esau, der etwas robustere, kräftigere, behaarte, rothaarige Typ, der ist viel draußen, geht viel auf die Jagd. Und auf der anderen Seite den Jakob, der etwas feinere, häuslichere. Und hier auf dem Bild, da sehen wir die beiden mit einem Suppentopf bzw. einem Linsentopf. Und hier, die Situation ist kein harmonisches Mittagessen unter Geschwistern, sondern es ist der Moment, in dem Jakob meint, dass er selbst eingreifen muss. Er müsste Gottes Plänen etwas nachhelfen, indem er die Gunst der Stunde nutzt und dem Esau sein Erstgeburtsrecht abluchst. Erstgeburtsrecht, was ist das? Was bedeutet es? Ähnlich wie wir das vielleicht heute auch noch kennen, eher vielleicht von ländlicheren Gegenden. Der älteste Sohn erbt alles, dem fällt Haus und Hof zu, der ist nach dem Tod der Eltern der Herr im Haus. Und so war das auch damals. Der erstgeborene Sohn bekommt den Vorstand und damit die Verantwortung und die Macht über die ganze Sippschaft zugesprochen. Und die Geschwister werden mit geringeren Dingen abgefunden. Dieses Recht konnte auch übertragen werden, aber es war eben nicht üblich. Und dieses Erstgeburtsrecht, das möchte Jakob jetzt haben. Er kocht rote Linsen, Esau kommt ganz erschöpft von der Jagd und er sieht den Jakob und bittet ihn um etwas zu essen. Und da sagt Jakob, okay, tritt mir dein Erstgeburtsrecht ab, dann kannst du was essen. Sehr geschwisterlich geteilt. Aber genauso war die Forderung von Jakob. Esau überlegt, und nach kurzer und nicht sehr vorausschauender Überlegung, was das vielleicht für Konsequenzen haben könnte, was nutzt mir mein Erstgeburtsrecht, wenn ich jetzt gerade vor Hunger sterbe, nämlich gar nichts. Also, okay, Jakob, kannst du haben. Und somit verliert Esau sein Erstgeburtsrecht. Es vergeht ein bisschen Zeit. Und mittlerweile ist Isaak alt. Er sieht kaum mehr was und er denkt, er muss bald sterben. Zu diesem Zeitpunkt wird er aber noch 40 Jahre leben. Das weiß er nur noch nicht. Er denkt eben, er muss bald sterben und er lässt seinen Lieblingssohn, den Esau, zu sich rufen. Ja, er hat einen Lieblingssohn. Rebekka hat auch einen Lieblingssohn. Das war der Jakob. Aber Esau kommt zu Isaak, der denkt, er muss bald sterben und Isaak sagt zu ihm: Isaak, bitte geh auf die Jagd. Esau, bitte geh auf die Jagd und jag mir wild, bereite mir das zu, so wie ich es gerne habe und dann will ich das essen und dann will ich dich segnen, bevor ich sterbe. Gesagt, getan, Esau verschwindet auf die Jagd und was geschieht mittlerweile? Die Frau von Isaak, Rebekka, hat das Ganze mitgehört, nimmt sich jetzt ihren Lieblingssohn zur Seite und sagt: Jakob, pass mal auf, ich habe da gerade was mitgekriegt, Folgendes. Und dann erklärt sie ihm die Geschichte und sagt: Geh du zu unseren Tieren, zu unseren Herden und hol da irgendeinen guten Ziegenbock. Ich will den zubereiten, so wie dein Vater das gerne macht. Und dann gehst du zu deinem Vater, verkleidest dich als dein Bruder Esau und holst dir den Segen ab. Gesagt, getan. Da wird noch fleißig rumgemauschelt, eiskalt betrogen und dreist gelogen. Aber am Ende kommt es doch so, Jakob erhält den Segen des Erstgeborenen und alles, was ihm nach der entsprechenden Sitte eben so zusteht. Wie geht es weiter? Als Esau von der Jagd kommt und dem Vater sein köstliches Wildbrett vorsetzt, sagt er, er hätte schon gegessen. Ups, und hier fliegt die ganze Sache auf. Was ist hier nur geschehen? Und ich glaube, dass das für Esau ein Moment bitterster Erkenntnis gewesen ist. Er wird traurig, er weint und er wird unglaublich zornig und will seinen Bruder umbringen. Aus Respekt vor dem Vater sagt er: Wenn mein Vater gestorben ist, dann will ich ihn umbringen. Von daher hat Jakob ja noch 40 Jahre. Aber wir wissen auch, dass das nicht passiert. Zunächst muss Jakob erstmal fliehen. Er ist sich seines Lebens nicht mehr sicher vor dem Zorn seines Bruders und er flieht zu seinem Onkel, das ist der Bruder seiner Mutter, zu Laban. Und dort wird er die nächsten 20 Jahre verbringen. Das hat ihm also sein Täuschungsmanöver eingebracht. Er sieht übrigens seine Mutter, deren Lieblingssohn er ist, nie wieder. Auf dem Weg zu seinem Onkel Laban, da geschieht Folgendes. Er ist eine Zeit lang unterwegs, natürlich, muss übernachten, er legt sich hin, bettet seinen Kopf auf einen Stein und Gott spricht in einem Traum zu ihm. Er sieht eine Leiter, die vom Himmel auf die Erde reicht, von der Erde auf den Himmel. Engel gehen da auf und ab und Gott spricht zu Jakob im Traum und wiederholt die Verheißung seiner Väter. Das Land, darauf du liegst, das will ich dir und deinen Nachkommen geben. Durch dich sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst. Ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst. Wie gesagt, zunächst zieht Jakob zu Laban, seinem Onkel. Er arbeitet für ihn und er heiratet seine beiden Töchter, Lea und Rahel. Übrigens auch keine ganz glückliche Sache, wenn zwei Schwestern den gleichen Mann heiraten. Jakob ging es gut. Zwar hat ihn Laban hintergangen und hat ihm zuerst die Lea, die seht ihr hier auf dem Bild, hat ihm zuerst die Lea als die Ältere zur Frau gegeben. Aber Jakob hatte sich doch in die Rahel verliebt. Also musste er weitere 7 Jahre um die Rahel dienen und hat sie schließlich auch bekommen. Leider hing mit den beiden Schwestern im Haus der Haussegen des Öfteren schief. Und Rahel und Lea haben sich immer mehr zu Rivalinnen entwickelt. Rahel konnte zunächst keine Kinder bekommen. Die Lea hat dem Jakob einen Sohn nach dem anderen geschenkt. Aber sie hat die Liebe von Jakob nicht bekommen. Er war immer noch der Rahel zugetan. Alles in allem, Jakob selbst aber, ihm ging es gut. Seiner Hände Werk ist ihm gelungen, die Viehherden wuchsen und gediehen und Laban, sein Onkel, konnte sich glücklich schätzen, dass der Jakob bei ihm war. Aber Laban war mehr und mehr der Nutznießer des Segens von Jakob, als dass er ihm wirklich herzlich zugetan war. Und das Verhältnis hat sich zusehends verschlechtert und schließlich macht sich Jakob eines Tages mit seiner gesamten Sippschaft und alles, was ihm zusteht, relativ heimlich auf den Weg, verlässt Laban in Richtung seines Vaters Isaak und natürlich in Richtung seines Bruders Esau, 20 Jahre später. Und natürlich hat Jakob Angst. Ihm ist nicht ganz wohl bei der Sache. Ihn plagt noch sein schlechtes Gewissen. Obwohl Gott gesprochen hat, und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst. Aber es ist ja auch schon 20 Jahre her, dass Gott es gesagt hat. Wir Menschen sind vergesslich. Jakob sorgt sich um sein Leben und um das seiner Familie und er schickt Boten aus in Richtung Esau und die sind bewaffnet mit einer Menge an Bestechungsgeschenken. Und die Boten kommen wieder zurück zu Jakob und berichten, Jakob, der Esau, der zieht dir entgegen mit 400 Mann. Da kann einem schon mal das Herz in die Hose rutschen. Jakob denkt ja immer noch, Esau will ihm ans Leben und jetzt kommt er mit 400 Mann auf ihn zu. Jakob versucht taktisch geschickt vorzugehen, er teilt seine Leute auf, damit er denkt sich, wenn es die einen erwischt, dann sind wenigstens noch die anderen übrig und haben eine Chance zu überleben. Und so schickt er sie weg von sich und er bleibt in dieser Nacht alleine zurück. Und da passiert folgende Situation. Er trifft auf einen Mann. Und dieser Mann ist nicht Esau. Dieser Mann ist der Engel des Herrn. Es ist Gott selbst. Jakob erkennt es nicht. Aber er ringt mit diesem Mann die ganze Nacht. Habt ihr schon mal gerungen? Ist ja nicht mehr so eine populäre Sportart heutzutage. Aber stellt euch irgendwas körperlich echt Anstrengendes vor. Habt ihr bestimmt schon mal irgendwie gemacht. Aber habt ihr es auch die ganze Nacht gemacht? Vom Abend bis zur Morgendämmerung? Zum Vergnügen macht man das nicht. Das macht man nur, wenn einen irgendwas ganz Besonderes antreibt, wenn es einen umtreibt, wenn es einen gepackt hat. Und ich glaube, den Jakob, den hat was gepackt. Er geht nicht aus dieser Situation raus, sondern er bleibt und er will kämpfen. Er will um etwas kämpfen. Und ich glaube, dass das in Jakobs Leben ein ganz großer Moment der Erkenntnis ist. Ich glaube, er hat bis zu dem Zeitpunkt oder erst an diesem Zeitpunkt erkannt, was eigentlich passiert ist in seinem Leben, was über seinem Leben geschrieben steht. Nämlich das, dass Gott immer da ist. Nämlich das, dass dieser ihm zugedachte Segen dass er sich den erschlichen und ertrogen hat und dass es eigentlich gar nicht hätte sein müssen. Er hat sich seinen Bruder, seinen Zwillingsbruder zum erbitterten Feind gemacht. Er musste fliehen, er hat seine geliebte Mutter nie wiedergesehen und hat jetzt, nicht zu Unrecht, eine Heidenangst vor seinem Bruder. Wäre das alles nötig gewesen? Jakob erkennt vielleicht erst jetzt, dass Gott schon längst in seinem Leben am Wirken ist. Gott war schon immer da. Er hat ihn doch bewahrt. Er hat immer seiner Hände Werk gelingen lassen. Er hat Wohlstand, er hat viele Kinder. Gott ist doch schon da. Und da ist er, Jakob, der das alles fast verbockt hätte. Oder hat er es verbockt? Hat er sich und die Seinen um diesen großen, verheißenen Segen gebracht? Hat er sich irgendwie aus der Gegenwart Gottes rausmanövriert, seinen eigenen Stiefel durchgezogen? Gott mehr als frommen Gedanken im Hinterkopf behalten, als einen tatsächlichen, verlässlichen Gegenüber? Möglich. Möglich, dass sich Jakob jetzt eigentlich zu Tode schämen möchte. Möglich, dass er den Kopf in den Sand stecken möchte, vieles ungeschehen machen will, sich entschuldigen will. Vieles, was wir so gerne machen, wenn wir merken, oh, da habe ich wieder einen Bock geschossen. Ich habe nicht vertraut. Ich bin zielstrebig genau an dem vorbeigegangen, wo es doch eigentlich hätte hingehen sollen. Ich habe es mal wieder selber in die Hand genommen. Bei Jakob hat es Klick gemacht. Endlich hat er erkannt, dass Gott da ist, dass er treu ist, dass er ihn versorgt. Und von diesem Gott wollte er was, deswegen hat er mit ihm gerungen, hat ihn nicht gehen lassen. Er wollte nicht mehr getrennt sein, er wollte sich nicht um diesen Segen bringen. Er hat mit ihm gerungen und er hat mit ihm gekämpft und es war sicher keine Sache mit Samthandschuhen. Und es hat ihn Kraft gekostet, es hat ihn Mühe gekostet, er musste was einstecken, er musste auch bezahlen. Er ist aus dem Kampf hinkend hervorgegangen für den Rest seines Lebens. Und Gott ließ das alles zu. Gott hätte ja auch einfach Schnitt machen können und die Sache wäre erledigt gewesen. Und er hätte den Kampf gewonnen. Aber er ließ zu, dass Jakob um das kämpft, was er erkannt hat. Er liest es zu, dass er um seinen Segen kämpft. Und Jakob gibt nicht nach. Er gibt auch nicht nach. Die ganze Nacht zieht er es durch und er sagt zu diesem Mann, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Der Mann wollte schon lange den Kampf beenden, aber Jakob war hartnäckig und sagt, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Das Leben Jakobs stand eigentlich schon die ganze Zeit unter Gottes Segen. Aber bei Jakob ist der Groschen nicht gefallen und er hat die Dinge so oft selbst in die Hand genommen. Doch Gott bleibt treu. Und jetzt endlich, Jakob ist 97 Jahre alt übrigens, jetzt endlich fängt's an, dass irgendwie das, was Jakob wusste, ihm auch ins Herz rutscht. Das Herz und Kopf im gleichen Takt zu ticken anfangen. Und Jakob will sich diesen Segen nicht mehr nehmen lassen. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Und für mich ist das Beste, was wir von dem Leben Jakobs lernen können. Dass wir kämpfen, dass wir ringen, dass wir um den Segen Gottes ringen, dass wir um das Gute in unserem Leben ringen, dass wir darum ringen, nicht zu vergessen, was Gott schon in unserem Leben getan hat, wo Gott schon in unser Leben hineingesprochen hat. Dass wir darum ringen, nicht zu zweifeln, vielleicht auch mal nicht zu verzweifeln. Dass wir um die Gemeinschaft mit Gott ringen. Und es kann Mühe kosten, es kann Kraft kosten. Es kann einen Preis kosten und es kann über mehrere Runden gehen. Aber lass es nicht zu, sondern ringe darum, dass Gottes Zusagen über deinem Leben nicht unter die Räder kommen. Dass die vergessen werden, dass die zugedeckt werden von all den Dingen, die sonst noch so sind, von dem vielen, was wir hören, was wir erleben. Und mittlerweile bin ich ganz froh, dass die Geschichte von Jakob doch in der Bibel steht, weil er so menschlich ist. Er hat gezweifelt, er hat vergessen, er hat getrickst, er wollte es selber richten. Wie sehr kenne ich das aus meinem eigenen Leben? Und Gott, was hat Gott gemacht? Gott war treu. Gott hat dennoch gesegnet. Und Gott hat in den ganzen Umwegen seinen Plan, das, was er eigentlich vorhatte, doch zum Ziel gebracht. Die Geschichte endet so, dass sich Jakob mit Esau wieder versöhnt und die beiden Brüder gemeinsam ihren Vater eines Tages zu Grabe tragen. Die Geschichte des Ringkampfs endet damit, dass Jakob einen neuen Namen kriegt. Jakob, dessen Name eigentlich bedeutet Fersenhalter, deswegen, weil sich Jakob an der Ferse vom Esau festgehalten hat, als er geboren wurde. Und dessen zweite Bedeutung ist Betrüger. Ich glaube, das können wir uns gut vorstellen, wie das zu seinem Leben gepasst hat. Jakob, der Betrüger. Und jetzt bekommt er einen neuen Namen zugesprochen. Jetzt heißt er Israel. Und er ist der Vater von 12 Söhnen, von den 12 Stämmen Israels.